Hallo und herzlich willkommen in eurem Pflegecafé. Schön, dass ihr wieder da seid.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserem Thema Pflegebegutachtung.
Willkommen in eurem Podcast, Videopodcast. Letzte Folge.
Letzte Folge.
Also letzte Folge zum Thema Pflegebegutachtung. Manch einer wird sich vielleicht gefreut haben, zu früh gefreut.
Nee, wir bleiben euch erhalten.
Wir bleiben noch ein bisschen länger. Wir hatten die 6 Module, das Ergebnis der Begutachtung, Pflegesachverständige, Pflegegutachter, das gehört alles dazu, zum Thema Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach den Richtlinien. Und wir hatten schon mehrfach in den Folgen darauf hingewiesen, dass so die Hauswirtschaft und so ein paar andere Sachen bis jetzt überhaupt nicht drin vorgekommen sind.
Zumal das ja eigentlich der Erste-Hilfe-Bedarf ist.
Ja, das Erste, wenn jemand merkt, dass es nicht mehr so geht, fängt es meistens bei der Hauswirtschaft an.
Ja, ich kann nicht mehr schwer tragen. Also sprich, ich kann den Einkauf nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr auf die Leiter, ich kann meine Fenster nicht mehr putzen. Das sind so die ersten Hilfebedarfe. Da ist so also der Hintergedanke, warum hat es der Gesetzgeber dann nicht in die Pflegeeinstufung mit reingenommen? Hat schon seinen Grund. Ich glaube, dann wäre jeder Antrag, dann würde auch zu einem Pflegegrad führen.
Ja, also den einen oder anderen wird es vielleicht wundern, aber die gesamte hauswirtschaftliche Versorgung ist nicht pflegegradrelevant, wird zwar erfasst, wir kommen gleich dazu, warum. Dieser ganze Punkt in der Richtlinie heißt Erhebung weiterer versorgungsrelevanter Informationen, das hat auch einen Hintergrund. Hat aber, wie gesagt, das, was wir euch jetzt erzählen, diese ganzen Punkte haben keine Auswirkungen auf den Pflegegrad. Nicht mehr, gar nicht mehr, überhaupt nicht, zählt nicht mit dazu. Das heißt, wenn es erstmal darum geht, dass die hauswirtschaftliche Versorgung problematisch ist, hat das keine Auswirkungen und berechtigt nicht, also man kann zwar einen Antrag auf den Pflegegrad stellen, aber es berechtigt nicht zu einem Pflegegrad. Warum?
Du hast es ja gesagt, es ist nicht in den ersten 6 Modulen enthalten. Die sind pflegegradrelevant. Das wird sozusagen in die Gewichtung, in die Bewertung mit reingenommen. Und das fällt hier weg. Deswegen mein Anraten wäre auch in der Pflegeberatung auch mal zu gucken, ist es nur Hilfebedarf in der hauswirtschaftlichen Versorgung, dann spart euch das ganze Prozedere der Begutachtung, weil die Enttäuschung ist dann nicht da.
Ja. Ja.
Und würde jede Kasse die Erstberatung durchführen, würden sie auch diverse Ablehnungen und diversen Frust bei den Versicherten auch vermeiden. Also hier auch ein Appell an die Kassen, macht eure Erstberatung.
Ja, wie ihr wisst, jedes Mal, wenn ihr einen Antrag auf den Pflegegrad stellt, hat euch die Kasse innerhalb von 2 Wochen eine Pflegeberatung anzubieten. Wenn nicht, fordert sie euch ein. Worum geht es bei der Erhebung weiterer versorgungsrelevanter Informationen? Wir haben in der sozialen Pflegeversicherung, gibt es ja nicht nur die Pflegeversicherung.
Genau.
Es gibt ja mehrere soziale Sicherungssysteme.
Wenn ich mittellos bin, wenn das Geld, also wenn meine finanziellen Mittel nicht ausreichen, um meine Versorgung sicherzustellen, ich noch keinen Pflegegrad bekomme, habe ich trotzdem Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Da ist, das ist dann kommunal angesiedelt, das ist bei den Bezirksämtern bzw. Sozialämtern angesiedelt, aber Hilfe zur Pflege ist ein komplett eigener Topf. Und wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe, aber den Hilfebedarf hier ermittelt bekomme, habe ich Anspruch, über andere Kostenträger mir da finanzielle Hilfen einzuholen. Und deswegen ist es hier auch ganz, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel fürs Sozialamt begutachtet.
Ja, also diese Punkte wie die hauswirtschaftliche Versorgung oder auch außerhäusliche Aktivitäten werden erfasst, um eben zu gucken, nehmen wir mal an, um so das einfachste Beispiel zu haben, ich habe eben diese Problematik, dass ich nicht mehr alleine einkaufen gehen kann. Ich schaffe es, meinen Haushalt nicht mehr selbstständig zu erledigen und kann aber sonst, sage ich mal, schon noch meine Körperpflege durch für mich anziehen und so meinem Alltag nachgehen. Aber da hapert es eben und ich habe aber auch eben jetzt nicht die finanziellen Mittel, um mir jetzt einen Pflegedienst zu leisten. Dann hätte ich trotzdem die Möglichkeit, über das SGB 12, genau, also das Sozialgesetzbuch 12, einen Antrag auf Hilfe zur Pflege zu stellen. Dann landet man eben an der entsprechenden Stelle, dann wird eine Bedarfsfeststellung gemacht und geguckt, liegt hier ein Hilfebedarf vor? Ja, okay, also Pflegegrad noch nicht und der Hilfebedarf bei der Grundpflege und so ist noch nicht so weit erhöht und auch die Einschränkungen, wir hatten es ja an den Modulen, die Einschränkungen der Funktionen und Fähigkeiten sind noch weitestgehend gegeben, aber trotzdem braucht meinetwegen Hilfe beim Einkaufen und beim Reinigen der Wohnung zum Beispiel und auch bei meinetwegen Begleitung außer Haus. Dann könnte eben das Amt Hilfe zur Pflege übernehmen und es wird eben, also es nennt sich Bürokratieabbau eigentlich, eigentlich kann eben auch das Amt auf dieses Gutachten des medizinischen Dienstes zurückgreifen, wobei eben auch bei den Sozialämtern, bei den Sozialverträgern externe, interne, wie auch immer, Gutachter und Gutachter beschäftigt werden, die eben selber auch Pflege, gerade Pflegebedarfe erfassen, ermitteln. Die erstellen das analog eben des Pflegegradgutachtens. Können die eben gucken, was liegt hier vor, wo liegt ein Hilfebedarf, und dann übernimmt das Amt quasi die Hauswirtschaft und den Einkauf.
Wo es auch hilfreich ist, wenn ihr einen Antrag auf Schwerbehinderung stellt, gerade bei den außerhäuslichen Aktivitäten gibt es Punkte, die förderlich sind für die Erfassung oder Feststellung der Schwerbehinderung. Zum Beispiel, wenn man dann außerhäusliche Aktivitäten nicht mehr alleine machen kann, dass man ein B für Begleitpersonen bekommt und so weiter und so fort. Aber das ist so ein komplett eigenes Thema, eigene Folge.
Ja, also Hauswirtschaft, außerhäusliche Aktivitäten fällt raus, hat aber und wird mit erfasst eben, damit es eigentlich im Verwaltungsverfahren einfacher ist,
genau,
und kürzer.
Und hier geht es darum, kann die Person das selbstständig oder kann sie es nicht? Also es ist nicht viermal unterteilt, sondern kann sie es oder kann sie es nicht?
Genau. Entscheidend ist das auch noch so ein bisschen mit für einen Versorgungsplan. Also es gibt ja diese sogenannte 7a-Beratung, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das sogenannte Case-Management. Das heißt, wenn ich eine Pflegesituation habe, wo ich nicht weiß, was steht mir alles zu, was kann ich in Anspruch nehmen, wie komme ich an die Anbieter ran und so, dann kann eben ein Pflegeberater, eine Pflegeberaterin zu mir kommen über die Kasse und mir einen sogenannten Versorgungsplan erstellen. Das heißt aber nicht, dass die Kasse jetzt einem alles abnimmt und sagt, hier ist der Versorgungsplan, wir kümmern uns, sondern man kriegt einen Versorgungsplan, wo eben dann drin steht, also weiß ich was, Pflegedienst, Haushaltshilfe, ehrenamtliche Gruppen, alles, was es so an Möglichkeiten gibt, vielleicht auch noch eine Reha-Maßnahme und sowas alles. Und dann habe ich so einen Fahrplan, nach dem ich dann vorgehen könnte. Könnte, nicht muss. Und auch nur dann, wenn ich damit einverstanden bin, aber man kriegt quasi das Wissen. Und das zieht man sich auch so ein bisschen eben aus diesen Punkten. Und wenn man schon einen Pflegegrad hat, man kann ja auch einen Höherstufungsantrag stellen und man bezieht nur Pflegegeld, haben wir auch schon öfters gesagt, Beratungseinsatz, Beratungsgespräch nach § 37 muss man da durchführen. Dann können die eben in diesem Beratungsgespräch auch eine sogenannte 7a-Beratung veranlassen.
Genau.
Und dann können eben die Case Manager auch auf dieses Beratungsprotokoll zurückgreifen und alles zusammenführen. Dann kommt quasi eine Beratungsperson, packt einem das alles zusammen. Man sitzt quasi da und sagt, das und das kann ich nicht, das und das bräuchte ich. Dann kriegt man die ganzen Tipps und dann sagt die, was man noch alles machen könnte. Und dann kriegt man einen Versorgungsplan, wo halt drinsteht, welche Möglichkeiten man hätte, was man in Anspruch nehmen kann, wo man es findet. Und dann muss man sich aber selber darum kümmern.
Genau, das war der Exkurs zur Pflegeberatung. Jetzt kommen wir zurück zur außerhäuslichen Aktivität. Wie gesagt, selbstständig oder nicht selbstständig. Und da gibt es Items, wo gefragt wird, fortbewegen im außerhäuslichen Bereich. Also es geht hier alles um außerhäusliche Aktivitäten. Verlassen des Bereichs der Wohnung oder der Einrichtung. Dann fortbewegen außerhalb der Wohnung oder Einrichtung. Und da sind halt entsprechend die so ein Bewegungsradius von 500 Metern sicher. Und alles, was da drüber hinausgeht, ist sozusagen nicht sicher. Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Nahverkehr. Mitfahren in einem Kraftfahrzeug. Das ist so ein Item, was für den Krankentransport sehr interessant ist. Wenn ich hier reinschreibe, dass die Person das nicht kann, dann kann man da auch Dinge ableiten für den Krankentransport. Nur mal so am Rande, wenn Krankentransport abgelehnt wird, guckt mal da bitte im Pflegegutachten rein, liebe Kasse. Dann Teilnahme an kulturellen, religiösen oder sportlichen Veranstaltungen. Also Pflegebedürftigkeit zielt ja nicht nur auf die Versorgung, sondern auch auf dieses Soziale. Und hier ist dieses ganze soziale Teilhabe sozusagen abgebildet. Dann Besuch von einem Arbeitsplatz, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder eine Einrichtung der Tages- und Nachtpflege. Und Teilnahme an sonstigen Aktivitäten mit anderen Menschen. Also sobald hier personell unterstützt werden muss, ist das sozusagen keine selbstständige Umsetzung und wird dann entsprechend so gewertet.
Ja. Und wir haben eben den Punkt Haushaltsführung, unter dem eben das Einkaufen, das Zubereiten von Mahlzeiten, einfache Aufräumen und Reinigungsarbeiten, aufwendige Aufräumen und Reinigungsarbeiten, also so Grundreinigung sagt man auch dazu, Nutzung von Dienstleistungen, Umgang mit finanziellen Angelegenheiten und Umgang mit Behördenangelegenheiten. Da wird eben geguckt.
Hier ist auch nochmal ein Aspekt. Hier können Betreuungsangelegenheiten auch abgeleitet werden. Wenn ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt werden muss, sind das hier Items, wonach dann geguckt wird, okay, er kann mit seinen Finanzen nicht mehr umgehen, also brauchst du sozusagen eine gesetzliche Betreuung über die finanziellen Angelegenheiten und so weiter.
Genau. Und dann haben wir eben ganz zum Schluss die sogenannten Empfehlungen zur Förderung oder zum Erhalt der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, Prävention und Rehabilitation. Wer auch immer sich diese ganzen Überschriften ausgedacht hat, herzlichen Glückwunsch. Mir wurde mal beigebracht, Mammutsätze zu vermeiden.
Nee, wenn du da in so einem Gremium sitzt, wo 10.500 Menschen sind mit eigenen Interessen und der sagt, nee, also das muss rein, so entstehen so komische Überschriften. Nur mal so am Rande.
Ja, ja. Hat den Hintergrund, jede Person in diesem Land ist dazu verpflichtet, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und zu lindern. Und alles dafür zu tun, dass es einem quasi gut geht. Machen wir ja alle, wir sind ja vorbildlich. Und dieser Punkt zielt eben darauf ab, dass bei der Begutachtung geguckt wird, gibt es rehabilitative Maßnahmen, die eben die Selbstständigkeit erhalten, fördern oder wiederherstellen können. Und wenn ja, wird das empfohlen und derjenige, also die pflegebedürftige Person, wenn jetzt die Gutachterin, der Gutachter sagt, also wie wäre es denn mal hier mit einer Reha-Maßnahme, könnte dann sagen, nö, will ich nicht. Also ich muss es nicht annehmen. Wir sind zwar alle dazu verpflichtet, machen es natürlich auch alle, aber wenn ich eben keine Lust habe, mit 89 zu einer Reha zu fahren, weil mir der Weg zu weit ist und ich eben Angst habe, dass ich da nicht hinkomme oder wieder wegkomme, dann muss ich das eben auch nicht in Anspruch nehmen.
Es sollte ja auch bei der Begutachtung gefragt werden, ob die empfohlenen Maßnahmen auch angenommen werden. Also nicht, der Gutachter soll da nicht irgendwas empfehlen, nur um zu empfehlen. Nein. Das soll dann entsprechend auch passend sein.
Also die müssen auch gucken, ob man ob man fähig ist überhaupt, wenn ich jetzt dahin fahre und ich sitze im Rollstuhl und bin nicht ansprechbar.
Musst du jeder Anwendung hinlaufen.
So. Das ist aber nicht gehfähig. Also das müssen die schon gucken, ob man dann fähig ist. Also Rehabilitationsmaßnahmen fallen darunter.
Dann können die Gutachter Hilfsmittel bzw. Pflegehilfsmittel empfehlen. Also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Hilfsmittel sind eine SGB-5, also Krankenkassenleistung. Und bei Hilfsmitteln soll ein Behindertenausgleich stattfinden. Und bei Pflegehilfsmitteln soll die Pflege erleichtert vermieden eher nicht, Pflege erleichtert und für die Pflegeperson dann auch eine pflegeerleichternde Pflege darstellen. Und was der Gutachter, die Gutachterin empfiehlt an Hilfsmitteln, zählt auch als genehmigt, genauso auch die Reha.
Ja, ja.
Also sprich, die Kasse darf das dann nicht ablehnen. Achtet darauf, wenn im Gutachten eine Empfehlung gegeben ist, ist die sozusagen als verordnet zu werten. Und manche Kassen sind sogar so schnell, dass dann an 3 Tagen das Hilfsmittel zu Hause angeliefert wird.
Ja, ja. Also es betrifft auch das mit diesen Reha-Maßnahmen. Dann kriegt man dann Post, wo dann drinsteht, während der Begutachtung wurde ja festgestellt und wir möchten ihn gerne anbieten und so. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir Heilmittel, also Stimmsprechsprach und Ergotherapie, Logopädie und so weiter. Die Namen sind euch ein Begriff. Das könnt ihr eben auch empfehlen.
Wobei, das finde ich halt so ein bisschen paradox, wenn die das empfehlen. Und im realen Leben gehst du zum Arzt und der sagt, nee, kann ich nicht verordnen, weil Budget alle und so weiter und so fort. Also von daher auch in Richtung begutachtende Person bitte realistische, umsetzbare Maßnahmen dann auch empfehlen.
Ja, aber Heilmittel gehören eben auch dazu.
Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, also das, da muss der Gutachter auch gucken, passt die Wohnung denn auch zur Pflege oder müssen gegebenenfalls Wohnraumanpassungsmaßnahmen durchgeführt werden, auch ein schwieriges
Haben Wort. Haben wir 2 schöne Folgen zugemacht?
Genau, genau. Und auch das, wenn das empfohlen ist, zählt das sozusagen als empfohlen und genehmigt und dann kann die Maßnahme auch schon durchgeführt werden.
Ja, und dann haben wir sogenannte edukative Maßnahmen, also auf Deutsch Information, Beratung, Schulung und Anleitung. Also es wird geguckt, welche Maßnahmen sind möglich, um die pflegebedürftige Person, aber gerade auch die pflegenden Angehörigen eben zu unterstützen, Wissen, dass die Wissen kriegen, Wissen sich aneignen. Also für viele, die es von euch noch nicht mitgekriegt haben, weil wir haben das ja immer so in unseren Folgen, erwähnen wir das zwar, also häusliche Schulung und Pflegekurse zum Beispiel, für pflegende Angehörige, das ist ein kostenfreies Angebot, was ihr in Anspruch nehmen könnt, immer dann, wenn ihr Wissen braucht, um diese Pflege durchzuführen, egal in welcher Form, egal worum es geht, habt ihr ein Anrecht an Pflegekursen für pflegende Angehörige teilzunehmen.
Ja, und das, was du vorhin erwähnt hast mit der Pflegeberatung, kann durch den MD dann auch empfohlen werden und das fällt dann auch in diese edukativen Maßnahmen rein.
Ja.
Präventive Maßnahmen können auch empfohlen werden. Das geht so ein bisschen in Richtung auch Reha-Maßnahmen. Also dieses Thema Prävention ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sowohl bei den Kassen als auch bei den Begutachtern, ist jetzt auch nicht mein stärkstes Thema in der Beratung. Aber Fakt ist, die pflegebedürftige Person, aber auch die pflegende Person hat Anspruch auf präventive Maßnahmen.
Ja, und dann kann die Gutachterin noch alles Mögliche sonst empfehlen, was noch notwendig wäre. Und zum Schluss gibt die Gutachterin dann eben noch eine Prognose zur Wiederholungsbegutachtung ab. Manche, die schon einen Pflegegrad von euch haben, werden das vielleicht im Gutachten gelesen haben. Da steht dann ganz hinten drin, Wiederholungsbegutachtung empfohlen, Mai 25 oder so.
Bei bestimmten chronischen Krankheitsverläufen steht da, es ist keine Besserung zu erwarten. Wenn Verschlechterung stattfindet, soll die betroffene Person den Höherstufungsantrag stellen. Also von daher wird sozusagen auf den Versicherten so hingeschoben. Und ansonsten gibt es bei Kindern alle 2 Jahre und bei Erwachsenen, die Kassen werden ja auch geprüft, müssen alle 5 Jahre eine Nachprüfung dann erfolgen. Aber das ist eine Sache, die dann die Kasse initiiert. Achtet darauf, ob eine Wiederholungsbegutachtung empfohlen wurde oder ob sogar eine Befristung empfohlen wurde, weil man kann dann in dem Bescheid auch ein befristetes Ergebnis haben. Und dann ist auch Ende im Gelände. Befristung ist Befristung.
Also bei einer Wiederholungsbegutachtung, solange da dann kein, selbst wenn der Mai 25 drin steht und im August 25 ist noch nichts passiert, bleibt der Pflegegrad so lange bestehen, bis eben dann die Kasse von sich aus eine Wiederholungsbegutachtung veranlasst. Dadurch also nicht irritieren lassen.
Genau.
Und dann kriegt man das Ergebnis der Begutachtung. Wir haben es ja auch extra Folgen dazu gemacht, mitgeteilt.
Vielleicht noch den Hinweis bei der Antragstellung. Gerade wenn es dann über Dritte passiert, ist der Anlass der Beantragung manchmal unkonkret. Da steht Sachleistung und dann kriegen die kein Pflegegeld ausbezahlt. Also guckt bitte bei der Bescheiderstellung, was euch genehmigt wurde. Und wenn da Sachleistung steht, kriegt ihr natürlich kein Pflegegeld. Ruft an und stellt das dann entsprechend klar.
Genau. Also in dem Bescheid manchmal, also Bescheid und Bescheidanhang ist manchmal so 10, 20 Seiten lang. Da steht dann ganz viel drin. Da steht eben auch drin, wenn man nur, und wir möchten an dieser Stelle nochmal explizit darauf hinweisen, wenn man nur Pflegegeld kriegt und keinen Pflegedienst für die Grundpflege in Anspruch nimmt, dann muss man halb- oder vierteljährlich, also halbjährlich Pflegegrad 2 und 3, vierteljährlich Pflegegrad 4 und 5, ein Beratungsgespräch nach § 37 Absatz 3 SGB 11, ich habe mir das auch nicht ausgedacht, den Namen in Anspruch nehmen. Achtet darauf, das steht in diesem Bescheid drin.
Ja, wenn man so 25 Seiten geschickt bekommt, dann sieht man, Pflegegrad 1, so viel Pflegegeld, dann legt man das zur Seite. Bitte lest euch den Bescheid bis zum Ende. Und ganz wichtig, der medizinische Dienst hat nur eine empfehlende Wirkung. Die Entscheidung trifft die Pflegekasse. Also wir wurden ja auch gefragt, ob Gutachter Prämien bekommen, wenn sie dann den niedrigeren Pflegegrad. Nein, also ein Gutachter kriegt keine Prämie, egal ob angestellt, nicht angestellt. Sowas gibt es nicht. Und aber gerüchteweise,
ja.
Aber wie gesagt, die Kasse entscheidet und es gibt auch Kassen, die mitdenken, die sich die Gutachtenergebnisse auch durchlesen. Und ich habe durchaus Ergebnisse, wo der MD sagt, kein Pflegegrad und die Kasse sagt, doch Pflegegrad. Also die Kasse entscheidet.
Genau. Und das war's. 9 Folgen.
Schwuppsiwupps, Pflegebegutachtung.
9 Folgen Pflegebegutachtung. Wer es möchte, tut sie sich an. Wer es nicht möchte, geht bitte weiter. Wir freuen uns über jeden, der uns ein Like und teilen, ein Like da lässt oder die Folge teilt oder die Folgen teilt oder was auch immer teilt. Jedenfalls vielen lieben Dank euch allen immer wieder fürs Zuhören, Zuschauen, für die Treue und auch für die lieben netten Kommentare, E-Mails, die ihr uns immer schickt. Wir freuen uns da wirklich, wirklich richtig drüber. Ja. Wir machen ab nächste Woche weiter, wie gewohnt, mit unserem Podcast. Bis dahin.
bleibt schön gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich habe auch gerade irgendwie einen elenden Infekt hinter mir. Passt auf euch auf, bleibt schön gesund.
Genau. Und für die lieben Kolleginnen und Kollegen aus den Beratungsbereichen, wir sind ja bald in Bremen im Mai bei die Tage der Pflegeberatung und nehmen dort mit der Francesca von Pflege faktisch, nehmen wir zusammen Podcasts auf und stehen auch auf der Bühne und werden mal einen Vortrag halten.
Genau. Also liebe Kollegen, man kann uns auch live sehen. Wir freuen uns auf euch, ja.
Bis dahin, bleibt schön sarkastisch.
Tschüss.
Tschüss.